ich sage das jetzt noch ein letztes Mal mit einer gewissen Spur von Arroganz, preisgekrönten Nachrichtenpodcast.
Eine Mischung aus erstaunlich professionellem Auftritt und ein paar so charismatische alte Silberrücken.
Diese Rede ging viral, Millionen, 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 wirklich. Die drei sind gerade so der Linken Park.
Fritzi Merz redet nur Dünnkram.
Haben so eine hohe Gesprächskultur entwickelt.
Gefurze.
Das ist halt, was wir kriegen.
Das ist nur vernünftig.
Aber es ist immerhin Show.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und sehr liebe zuhörende Person bei Maurer & Schick, dem satirischen, und ich sage das jetzt noch ein letztes Mal mit einer gewissen Spur von Arroganz, preisgekrönten Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung, in dem der wunderbare und freilich auch preisgekrönte Kabarettist Thomas Maurer und meiner einer, Thomas Schick aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung, jede Woche die wichtigsten Nachrichten besprechen. Und in dieser Woche, da ist das Weltengeschehen einfach von solch einer Dimension, das über uns hereinbricht, da haben wir beide uns gedacht, wir müssen uns eine Frau einladen, die uns wirklich dabei hilft, das Ganze einzuordnen, denn ich würde sagen, sie ist eine, die kann einfach alles. Wenn sie normalerweise podcastet, dann macht sie das mit Menschen aus der Liga Slavoj Žižek. Wenn sie schreibt, dann erscheint das in der New York Times oder natürlich auch in ihrem neuen Buch Sanfte Radikalität. Und wenn man ihren Namen hört, dann weiß man, sie hat sogar Gwyneth Paltrow und Chris Martin, würde ich jetzt mal sagen, inspiriert, ihre Kinder so zu nennen. Ein ganz, ganz wunderbares, herzliches Willkommen, liebe Jagoda Marinic.
Ja, hallo, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung in den preisgekrönten Podcast.
Jagoda, du warst in den letzten Tagen in Wien, bist jetzt wieder zurück in Deutschland. Vermisst du eigentlich schon einen guten Kaffee?
Ich vermisse alles fast, ja. Also außer das Wetter, das vermisse ich aber überall nicht, wo Winter ist. Ich vermisse den Schlagober, ehrlich gesagt. Ich trinke eigentlich nie Kaffee mit Sahne, aber in Wien bestelle ich immer Schlagober und sehr lecker alles, ja. Ich vermisse auch dieses Sitzen und Gucken und Bestaunen, wie die Leute interagieren. Ich mag die Stadt sehr, ja.
Vielleicht laden wir mal analog ein. Schauen wir mal. Aus die Porto passt, der kleine Scheibe.
Oh ja, natürlich, natürlich. Ich habe gerade mal, wie heißt das da, Kreditkarte digitalisieren lassen, das geht locker, ich schicke dir dann die Codes und du fliegst wieder mal rein. Würdest du fliegen oder mit dem Zug fahren?
Ja, jetzt habe ich hasse politisch unkorrekte Fragen. Passt,
dann antworte einfach nicht.
Es gibt noch genug. Angesichts
der Tatsache, dass weite Teile der Strecke mit der Deutschen Bahn zurückzulegen wären, kann man verstehen, dass man in der Ökologie wanken wird.
Ja, man wankt wirklich irgendwann, wenn man, also ich bin jahrelang keine Inlandsflüge mehr geflogen in Deutschland und dann kam dann, dass man irgendwie nachts um zwei irgendwo in hessischen JWD aus dem Zug rausgeworfen wird, weil man nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Und es gibt jetzt schon auch Distanzen, die ich früher immer mit dem Zug fuhr und die jetzt doch mal fliege, ehrlich gesagt, ja.
Ja, gut, das erhöht die Chance, dass du mal nach Wien kommst. Bis dahin würde ich sagen, machen wir es digital und besprechen wir die wichtigsten Themen.
Achso, das wäre jetzt eigentlich die Frage, ob ich nach Wien komme. Ich komme sofort nach Wien, sorry. Ja? Ich habe es verschlafen, ihr seid zu früh dran für meine Nervenzellen. Genau, also nee, wenn ihr nach Wien, ich komme so bald es geht und so gern, wie es geht und so oft, wie es geht nach Wien. Ich mag es und gerade auch in dieser schwierigen Zeit finde ich, ich weiß nicht, dass ich auch viele Menschen treffe, die einfach gut arbeiten, gut gucken, gut reden und es macht mir Spaß, da zu sein.
Das war also eine hohe Zielvergabe, gut arbeiten, gut reden.
Ich möchte nur darauf hinweisen, wenn du dich in Österreich etablieren willst, dass weite Teile Rest Österreichs nicht mit Wien
sympathisieren.
Ich das weiß schon,
aber ich habe jetzt noch nie viel darüber nachgedacht, wie ich mich etabliere. Insofern bin ich jetzt mal, wie ich bin. Und ich war in Steyr übrigens auch, war auch sehr schön und es war auch ein sehr schöner Abend. Und dann sage ich, es war mit dem Literaturschiff dieser ganz wunderbaren Organisation, die Lesungen macht, eben nicht in Wien. Und auch das war großartig. Also ich glaube, dass man überall da schöne Ecken finden kann. Aber es gibt bestimmt auch klaustrophobische Ecken für mich.
Wir helfen dir ein paar finden.
Okay. Betreutes Reisen durch Österreich, sehr guter Podcast.
Ja gut, starten wir mal rein in die wirklich mindestens so wichtigen Themen.
Je suis européenne.
Reden wir einmal über Deutschland. Am 23. Februar wird ja in der Bundesrepublik Deutschland gewählt, früher als geplant. Wir haben die ganze Inszenierung mit Ich will dich nicht mehr als Finanzminister in meinem Team haben, bis hin zu Fritze Merz redet nur Dünnkram. Das haben wir ja schon alles durchdekliniert mit Thomas. Gehen wir jetzt mal die ganz einfache Frage an, auf die du, lieber Jakob, bestimmt eine Antwort haben wirst. Was kommt denn jetzt da am Wahlsonntag und vor allem, was kommt hinterher? Merz wird Kanzler, Scholz geht in Pension, ohne eine Memoiren schreiben zu können, weil er sich so wie bei Cum-Ex an nichts erinnern wird können wahrscheinlich.
Also Thomas, ich bin jetzt gerade kürzlich von meinem Kolumnenredakteur daran erinnert worden, dass ich vor Trump gesagt habe, er wird es auf keinen Fall. Insofern möchte ich mich nicht in die Liga der Wetterfrösche begeben, weil es auch ein bisschen erniedrigend ist. Wir haben so eine hohe Gesprächskultur entwickelt, wo man Prognosen macht, die so völlig keine Hand und Fuß haben. Und ich erinnere mich, als Trump das erste Mal gewonnen hat, da titelte er die New York Times am Tag darauf mit The Day Pauling Died. Also man hat eigentlich gesagt, es bringt uns nichts, dauernd nur auf Zahlen zu schielen. Wir müssen Realität anders erzählen, anders erfassen. Und was machen wir jetzt seit Wochen? Wir warten jeden Tag auf die neueste Umfrage und reden darüber. Sehr wahrscheinlich ist schon, dass in Deutschland Friedrich Merz der nächste Kanzler sein wird. Sehr wahrscheinlich ist aber auch, dass wir nicht wissen, ob die Angaben, die wir gerade über die AfD haben, mit der Realität übereinstimmt, ob sie über- oder unterrepräsentiert sind. Ich weiß es im Moment nicht. Was auch wahrscheinlich ist, ist, dass die Linke einen Überraschungssiegeszug, der jetzt schon fast kein Überraschungssiegeszug mehr ist, aber da merkt man auch wirklich in Gesprächen, wie viele Menschen sagen, Mensch, das überrascht mich und das hat gefehlt. Und ich bin begeistert, auch wenn ich Dinge kritisch sehe, dass es diese Partei gibt. Ja, es ist einiges in Bewegung und ich glaube, wir haben zwei Szenarien. Und das ist auch wieder das Tragische. Es misst sich ja am Ende an der AfD. Ist sie besser oder schlechter als in den Vorhersagen oder ist sie in jedem Fall die 20% und kann man sich auch auf die Brandmauer, die Friedrich Merz ja versprochen hat, dann verlassen, wenn es zur Regierungsbildung kommt? Das habt ja auch ihr gerade hinter euch, diese Fragestellung. Und es ist ja erstmal gut geendet. Das ist ein Scherbenhaufen für euch. Ihr dürft nochmal neu teeren und neu kleben. Also insofern.
Ja, noch hängen wir da diesbezüglich auch ein bisschen in der Luft, aber sagen wir, die Wahrscheinlichkeiten verdichten sich ja, aber dass wir nicht schon wieder Pionier so einer Angelegenheit sind, ist vielleicht tatsächlich aus meiner Warte ganz erfreulich. Ja. Aber dieses Comeback der Linken, das ist eine, also ich glaube, eine Mischung aus erstaunlich überraschend professionellem Auftritt, irgendwie vor allem online und dann die Jungen gerichtet. Und dann eben ein paar so charismatische alte Silberrücken wie den Gysi, der ja einfach wirklich gut reden und wirken kann, rausgeholt. Aber trotzdem, die hat man ja gänzlich abgeschrieben gehabt. Holen sich die das jetzt von den wegbröckelnden SPDlern oder von den Grünen oder woher kommen die? Oder ist es doch das Potenzial, dass Sarah Wagenknecht dann vielleicht nicht abschöpfen wird können?
Also es gab neulich einen ganz witzigen Bericht, da hat man Sarah Wagenknecht Veranstaltungen besucht und gefilmt und davor war man bei den Linken und bei den Linken übersetzt sich gerade der TikTok-Erfolg, der wirklich in die Millionen ging, aber auch die älteren Herren gerade, wir haben ja drei so Silberrücken, wie du sagst, der Gregor Gysi, Dietmar Bartsch und der, ich habe mir kurz aus Sachsen, der... Bruder Ramelow, genau. Ja. Die drei sind gerade so der Linken Park, sagen sie, statt Linken Park.
Oh und Gott, meine Güte, der ist so schlecht, der hätte von mir sein können.
Das ist halt, was wir kriegen. Aber es ist immerhin Show. Sie waren auf einem Event und es war so voll, dass sie sich irgendwie auf die Ampel gestellt haben oder unter die Ampel auf irgendwas sowas standen und jemand hat ein Foto gemacht, wie die drei da stehen, die Ampel über ihnen, damit sie alle einbeziehen können. Also es gibt das Phänomen, dass auch bei den Live-Veranstaltungen plötzlich die Säle zu klein sind, die Linken bei kaltem Wetter mit über 1500 Leuten dann im Freien stehen und ihre Veranstaltungen machen. Ich glaube, es sind wirklich verschiedene Elemente, dass sie die Themen groß an die ersten Stellen setzen. Also endlich redet jemand über soziale Gerechtigkeit und das ist in Deutschland ein Problem. Und nicht nur von der Umverteilungsfrage, sondern auch von dem, wie Vermögende besteuert werden, wie es mit den Erbschaftssteuern ist. Das sind Themen, die viele Menschen in Deutschland beschäftigen. Wir sind auch statistisch eigentlich Schlusslicht im Vergleich mit anderen Ländern. Also sie haben wirklich eine gute Agendasetzung. Sie arbeiten aber auch schon ein Jahr dran, da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Sie haben immer wieder auch Leute versucht einzuladen wie mich und man hat auch Berührungsängste, weil man wusste gar nicht, wo geht denn die Linke hin und stört? Und man merkt, sie kriegen jetzt auch Leute, die Eribon wird kommen im Mai zu denen. Und ja, es ist natürlich auch Heidi Reichenecki, dass plötzlich eine Frau so ganz anders als Wagenknecht. Und das war auch toll in dieser Doku zu sehen. Wagenknecht steht auf der Bühne und ist immer so ein bisschen verhärmt und ein bisschen zu streng und ein bisschen zu eng der Mantel. Ne? Alles ist so ein Korsett. Und dann kam die Heidi mit ihren Tattoos und mit ihrem Pony und will das Gegenteil, repräsentiert halt eigentlich den Feminismus, den auch, würde ich sagen, von Trump bis Vance die Leute bekämpfen. Eine, die dasteht und sagt, Moment mal, mit Merz wollen wir gar nicht. Das könnte mit uns ausschließen. Also es war das Momentum, das Merz geschaffen hat mit dieser Abstimmung im Deutschen Bundestag mit der AfD, muss man sagen. Da hat die Linke plötzlich kapiert. Erstens hat die Heidi eine großartige Rede gehalten, wirklich eine glasklare antifaschistische Rede gegen diese ganze Aktion da im Bundestag. Diese Rede ging viral, Millionen, Millionen, Millionen wirklich. Und das hat sie dann auch in die Live-Veranstaltung übersetzen können. Und sie hatten ein gutes, vorbereitetes Programm. Also Jan von Aken, der geht jetzt sogar ein bisschen unter, ist natürlich viel auch der Kopf dessen, was in den letzten Monaten passiert ist. Und es gibt viele, die wie ich auch große Schwierigkeiten haben mit der Außenpolitik der Linken, mit auch der Vergangenheitsaufarbeitung der Linken. Aber was sie gerade in diesem Wahlkampf schaffen, ist großes Kino. Von unter 5 werden sie eventuell sogar auf 9 bis 10, gibt es aktuellste Umfragen, um wieder zu Umfragen zu kommen, tatsächlich wieder da sein. Und das Tolle daran ist auch, dass die AfD nicht die einzige, wir sind die tolle Oppositionserzählung hat, sondern die Linke stärkt im Moment natürlich auch die Sexiness der Oppositionsarbeit so ein bisschen zurück.
Ich rechne im Kopf immer ein wenig mit. Angenommen, wir nehmen jetzt 20% bei der AfD an, nehmen dann nochmal 10% für die Linke her, dann bleiben nur mehr 70 an der Restverteilungsmasse drinnen, wo Sarah Wagenknecht vielleicht 5% bekommt. Könnte es nicht sein, dass dieser Erfolg der Linken dann aber auch umgekehrt einer Jamaika-Koalition, einer Weiterführung der Ampeln oder was da auch immer möglich wäre, die Möglichkeit nimmt und dann am Ende Deutschland dasteht und nichts anderes Stabiles mehr zur Verfügung hat als eine GroKo, die eigentlich niemand will?
Ja, das ist jetzt deine Idee, dass die niemand will. Es gibt viele in Deutschland, die im Moment wollen. Also es gibt ganz viele, die tatsächlich sagen, es wäre unter Umständen eine der besten Lösungen. Mhm. Es gibt auch viele, die sagen, also die Variante wird natürlich sein, schwarz-rot oder schwarz-grün. Und im schlechtesten Fall muss eine dritte Partei dazu. Im Moment, nach der Erfahrung mit der Ampel, wünscht sich niemand die Dreierkonstellation, weil sie einfach sagen, da entsteht genau die Erzählung, hier ist ein Block und da ist die AfD. Dieser Block regiert nicht, wie er soll. Dieser Block liefert die Lösungen nicht, die es braucht. Und dann hat die AfD ja wirklich ein leichtes Spiel. Ich denke, also so von der Mutmaßung, dass, was in Berlin so auch erzählt wird, es gibt eine große Affinität zur GroKo im Moment, was den Grünen ermöglichen würde, sich in der Opposition zu erneuern, wie es so schön heißt. Denn die haben sich schon auch sehr entkernt. Und da hast du recht, da gehen ganz viele Grünen, Unterstützer gehen gerade zur Linken. Und die sagen, Moment, Migration, Klima, auch soziale Gerechtigkeit, die Grünen haben tatsächlich jetzt so ein bisschen den Schaden, den optischen Schaden von außen, dass man sagt, sie reagieren um jeden Preis. Und das ist halt nie gut für die irgendwie Vermarktung Vermarktung auch der eigenen Inhalte und schon gar nicht für die Glaubwürdigkeit bei der eigenen Basis. Und daher denke ich, viele werden hoffen sogar, dass es Merz wird, dass Scholz dann weg sein wird aus dieser prominenten Position und dass wir mit unserem Verteidigungsminister eine SPD haben, die sich neu profilieren kann. Das wäre, glaube ich, die Konstellation, die dann auch geschlossen gegenüber der Ukraine steht, ja. Unserem Laschet-Lookalike, ja.
Ja, aber ich habe jetzt die letzte Umfrage nicht gesehen. Wie wahrscheinlich ist es, dass dann der Herr Lindner ab Herbst, weiß nicht, Pressesprecher bei Porsche oder so ist? Also die FDP scheint relativ konstant unterm Einzug zu liegen.
Ja, die waren bei 4%, jetzt sind sie aber auch wieder bei 5% in den Umfragen. Also machen wir wieder wirklich Wetterfrosch, da fühle ich mich immer so dermaßen inkompetent, weil die Zukunft einfach wirklich keiner kennt. Aber wenn wir so tun wollen, als würden wir...
Gibt es noch dieses Einstimmensystem bei der Deutschen Bundestagswahl, das ich, glaube ich, nicht ganz verstehe, aber das noch für Überraschungen sorgen könnte?
Da machen wir eine Sonderedition für die ganz Nerdigen, die Lust haben, die deutschen Wahlstimmen. Die FDP war bei 4% und Sarah Wagenknecht, der aktuellen Prognose nach, wird es auch nicht schaffen. Also das meine ich auch wirklich, diese Gegenüberstellung, dass die neue Linke die BSW total obsolet wirken lässt und altmodisch und in sich gefangen. Und natürlich verändert sich jetzt durch die Trump-Politik gegenüber der Ukraine das ganze Geraune. Die Linke ist ja jetzt, also die Sarah Wagenknecht-Linke BSW ist ja jetzt gar nicht mehr sozusagen eine starke Stimme, sondern sie ist ja letztlich im Ton des völlig durchgeknallten im Moment US-Präsidenten, der ja jeden Tag 10 Nachrichten durch die Welt jagt, mit denen er die Menschen in Schockstarre versetzen möchte und wird.
Wie blickst du eigentlich auf die AfD? Also, dass du jetzt nicht der größte AfD-Fan bist, das unterstelle ich dir jetzt einfach mal aus allem, was ich von dir gehört habe. Ja, ein
Poesiealbum für die AfD.
Ja, du, der Alice Weidel, da ist es euch da.
Liebe Alice, heute habe ich dir wieder zugesehen und heimlich geklatscht.
Ich persönlich finde es ja mittlerweile super, dass man draufgekommen ist, nicht ein Österreicher ist der größte Spender, Privatspender der AfD, sondern es ist Henning Conley, ein Deutscher. Leider Gottes habe ich mal zu der Person recherchiert und bin draufgekommen, oh verdammt, der ist in Österreich massiv investiert. Das viertgrößte Forstgut in Österreich gehört ihm. Auch wenn ich aus dem Fenster rausblicke, ich sehe circa die Wälder, die ihm obendrein auch noch gehören, hier im Südrand von Kärnten. Es fügt sich dann alles wieder so zusammen. Aber
also quasi ein Ort Österreicher. Also, es gehört ihm zumindest größere Teile.
Ja, wo wären wir ohne gute internationale Beziehungen? Ne?
Aber die Industrie, die ist ja auch in Österreich, man nennt sie hier Industriellenvereinigung und sie haben nicht alle die Intention von Henning Conley, möchte ich vielleicht auch noch ganz kurz anmerken, aber die ist da schon noch auch in Deutschland jetzt ein massiver Impulsgeber in diesem Wahlkampf, von rechts kommend und nach rechts ziehend natürlich auch.
Ja, das kennt ihr ja, das erzählt ihr ja alles nach. Das ist jetzt ein Medienskandal, der aber in Deutschland tatsächlich gar nicht so aufschlägt. Interessanterweise, wir berichten es, aber es gibt jetzt nicht den großen Aufschlag, weil ich fürchte, viele in den Medien sind so etwas ratlos, denn sie haben ja teilweise bei Aiwanger zum Beispiel versucht, große Berichterstattung auch kurz vor den Wahlen zu machen und meistens schlägt das ja zurück. Also dass man sagt, je mehr man Kampagnen fährt, selbst wenn sie auf Fakten begründen, stärkt das eigentlich die Leute, gegen die man Kampagnen fährt. Also ich habe den Eindruck, dass das im Moment der Umgang mit dieser Spendenaffäre ist für die AfD. Denn es gibt ja eigentlich nichts, was über die AfD nicht bekannt wäre, schon lange. Alles, ich meine, auch seit diesen Potsdamer Recherchen, manche kritisieren sie inzwischen, es ist ja alles bekannt. Und gerade jetzt, wenn man sozusagen die Anti-Kampagne fahren würde, ist die Erfahrung aus der letzten Zeit eigentlich, dass es sie stärkt, denke ich. Und es ist viel wichtiger, nochmal den Korridor zu öffnen. Also die Spendenkampagne, das ist ja wirklich das, was im Moment auch alle lahmlegt. Das war bei Trump genauso. Je mehr ich kritisiere, was schiefläuft, desto mehr zahle ich drauf ein. Und das heißt eigentlich, ich kann nur sagen, ich kritisiere, benenne, ihr wisst, womit ihr es zu tun habt. Aber ich muss auch dafür sorgen, dass es eine Öffentlichkeit gibt für die, die vielleicht ganz andere Probleme sehen und die durch andere Lösungsangebote mobilisiert werden. Und das ist, glaube ich, gerade die Strategie von vielen. Man kann, das sieht man ja in den USA, diese Rechtsaußentendenzen kaum bremsen, indem man benennt, was sie Schlimmes machen. Dieser Schockfaktor ist nicht da, weil die Unzufriedenheit ist so groß bei vielen Menschen, dass sie sagen, okay, aber der ist immerhin dagegen. Ne? Und jetzt gibt es ja auch viele Latinos, die sagen, oh Gott, Trump hat uns belogen. Ne? Er hat gesagt, er wird nie Leute mit Pässen anfassen und deportieren, jetzt macht er es doch. Der hat uns ja hinters Licht geführt. Also alles Vorhersehbare, aber ist ja egal, das ist seine Macht. Das heißt, ich glaube, wenn man etwas aus den USA lernen kann in Deutschland im Moment, ist, dass wir die Sichtfelder öffnen müssen für die unentschiedenen Menschen, die so frustriert sind und vielleicht sagen, oh Moment, hier ist ja doch ein tolles Angebot. Und deswegen glaube ich, die Spendenaffäre wird hier gar nicht so groß aufschlagen, wie sie müsste, weil das Schockeffekt wird niemanden abhalten. Die Frage ist, schaffen wir es nochmal in einem Wahlkampf, der ein Ein-Themen-Wahlkampf geworden ist, nämlich Migration, Grenzen, Sicherheit, die vielen, vielen anderen Themen auf die Agenda zu setzen, welche Probleme haben Landwirte, welche Probleme haben Menschen in der Pflege, welche Probleme haben Lehrer, also wie die Probleme, die Bürgerinnen wirklich jeden Tag haben, statt das, was man medial halt dauernd in den Kopf gesetzt bekommt.
Ja, ich denke, was mich ein bisschen wundert, ist ja, was ja in Deutschland, glaube ich, mittlerweile in der Allgemeinheit durchgesickert ist, ist, dass da eine Infrastrukturkatastrophe vorliegt, weil da ist jahrzehntelang nichts getan wurde. Und wie man die in Ordnung bringen will, während man gleichzeitig an der Schuldenbremse festhält und so weiter, das habe ich, glaube ich, überhaupt keine Debatte zu dem Thema zum Beispiel, das wirklich für die nächsten 50 Jahre wahrscheinlich für Deutschland ganz wichtig ist. Ich glaube, das ist gar nicht vorgekommen in irgendwelchen Talkshows oder sowas.
Ja, Thomas, gib's uns jetzt. welche Infrastrukturkatastrophe gib's uns? Lass uns hören, was wir selber nicht zu Wort bringen. Sag.
Naja, es ist ja bekannt, also dass die deutsche Autobahn mittlerweile sogar eine Katastrophe ist. Das hätte ja niemand vor 25 Jahren geglaubt. Man hätte gedacht, dass wenn alles in Deutschland kaputt ist, ist die Autobahn spiegelglatt und mit frischen Mittelstreifen versehen. Aber das ist ja erkennbar nicht der Fall. Von der Deutschen Bahn braucht man nicht reden. Und auch alles andere, Brücken, Internet, egal, ja. Und dann wäre eigentlich, müsste da ein Rieseninvestitionsschub kommen, damit Deutschland in 10 Jahren noch funktioniert. Irgendwie. Zumindest so wie jetzt. Also, ich habe ein paar Freunde, die, also Österreicher, die in Deutschland leben und umgekehrt, und die einfach sagen, es ist, ihr wisst, und das hört man als Österreicher nicht gern, wenn man normalerweise gewohnt ist, aufs eigene Land zu schimpfen. Und die sagen, nein, ich habe keine Ahnung.
Ja, ich finde, das war eine Steilvorlage, um jetzt den Themenwechsel zu machen und über Österreich zu reden, oder?
Ja, ganz kurz, es ist wirklich wahr. Also es tut, ich habe so Bauchweh, weil man weiß, wenn man alles schlecht redet, auch das zahlt ja auf diese ganzen autoritären Bewegungen ein, weil die Frustration sich steigert in den Menschen, weil sie dann denken, es muss sich was ändern und dann nehme ich die Pseudoprotestpartei. Also ich habe echt Bauchweh, aber ja, du hast so recht, ich kam gestern halt zurück aus Wien, weißt du, und es ist so, du brauchst halt am Ende länger vom Frankfurter Flughafen, in den ich muss dann noch 2 Stunden mit dem Zug fahren oder knapp, oder, ja, mindestens 2, weil die Verbindungen halt nicht stimmen, weil Bahn ausfällt, weil es nicht geht. Dann komme ich am Bahnhof bei uns an und dann gucke ich auf den Boden und dann sind die ganzen Kacheln kaputt und man denkt wirklich so aus Liebe zu Deutschland, also da wird man schon fast Patriotin so und denkt, macht's doch schön den Menschen, den öffentlichen Raum, wo ist es denn? Also ne, die Schönheit, die wir uns gegenseitig, und natürlich werden die Leute in so mieselsüchtig, sagt ihr, habe ich gestern im Café gelernt, wenn halt drumherum gar keine Sonne regnet, ne, alles ist irgendwie dysfunktional und geht irgendwie nicht, ja. Das ist schon ein Problem und abends sitze ich in der Bar, nachdem ich in den schönen Wiener Café sah und die Bar machte um 10 Uhr die Stühle hoch, weil keine Gäste kommen. Dann habe ich gedacht, okay, Ende Januar, manchmal hat man kein Geld, ne, nach Weihnachten, aber jetzt sind wir schon ein bisschen weiter und das ist mitten in der Stadt eine leere Bar, die um 10 die Stühle hochsetzt, weil irgendwie 3 Leute traurig mit mir, also mit mir 3, traurig alleine in der Bar sitzen. Und ja, es ist schon manchmal, ja, traurig. Aber jetzt, das muss sich bewegen, aber ob das jetzt die rechten Bewegungen kapitalisieren, das wäre sehr, sehr fatal.
Ich möchte jetzt nur zu Infrastrukturdefizite eine ganz kurze Geschichte anhängen, dass man das ja auch positiv sehen kann. Bin mal in Kuba in einer Bar gesessen und es hat permanent Stromausfälle gegeben, weil die Eisenbahn irgendwo in der Nähe war und offenbar hat man von der Oberleitung einfach den Strom abgezapft. Habe ich aber insofern immer super gefunden, wenn es den Blackout dort in der Bar gegeben hat, denn der Barkeeper hat irgendwie in meinem Spanisch erkannt, dass ich halt jetzt doch nicht so der Kern-Kubaner sein kann und hat deswegen Phil Collins und Lionel Richie permanent gespielt und da freust du dann doch irgendwie über einen Blackout, wenn der CD-Player halt irgendwie kranscht, weil es keinen...
Das ist Kuba. Ja, aber in Deutschland wird jetzt halt noch ein mieselsüchtigen Kellner, weißt du? Der macht ja nicht die Lieblingsmusik, der macht dann noch so einen Rausschmeißer. Also,
ja, ich glaube, man muss jetzt keine Nationalitäten generalisieren, um zu sagen, dass die Kubaner Krisen etwas charmanter schupfen als die da.
Ja, jetzt haben wir alle Klischees bedient, jetzt können wir nach Österreich.
Ich möchte das Gespräch mit dir natürlich auch nutzen, um ein bisschen über sanfte Radikalität, dein Buch zu sprechen. Denn gerade, ich würde mal behaupten, wir in Österreich könnten da ein bisschen was lernen. Und ich nehme jetzt ein paar politische Zitate aus dem letzten Jahr heraus, wo man merkt, naja, sanfte Radikalität, die steht uns nicht so an. Beispiel Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen sprach bei Enthüllungen zur EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling von Gefurze. Die NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger fragt gern mal öffentlich, wem sie jetzt die Sicherungen rausgehaut hat. Und Herbert Kickl den kennt man jetzt auch nicht so als einen, der immer nur die feinste Klinge führt. Er bezeichnete es auch mittlerweile leider ein legendäres Zitat geworden, Bundespräsident Alexander Van der Bellen als senile Mumie. Die Liste ist übrigens noch lange nicht zu Ende. Unser Podcast hat aber irgendwie einmal zeitliches Limit. Deswegen die Frage an dich, wie können wir denn, wenn schon die Spitze so kommuniziert, wieder überhaupt in eine normale Form der gegenseitig wertschätzenden Kommunikation finden? Oder sagst du, in Österreich, alles was du erlebt hast, das geht sowieso nicht mehr bei uns?
Ihr seid unten durch. Na, ich bin ja hier im Podcast der Unbescheidenen, also der preisgekrönte Podcast der kleinen Zeitung. Und ich finde aber Unbescheidenheit sehr schöne Eigenschaft in dieser verspielten Art. Und dann sage ich auch mal Unbescheidenheit, meine sanfte Radikalität, jetzt für mich sehr freudig einen der Bruno Kreisky-Preise bekommen, den Anerkennungspreis. Und ich hatte einige Veranstaltungen jetzt in Österreich und werde auch wiederkommen. Und wirklich die Menschen, so in Wien war der Saal voll. Viele junge Menschen, die sich überlegen, wie geht's, viele auch ältere Menschen, die sich überlegen, was haben wir vielleicht in den letzten Jahrzehnten nicht richtig gemacht, weil wir konnten ja agieren und wo stehen wir jetzt? Also mit sanfter Radikalität heißt für mich vor allem, wir sehen ja die Stimmung, in die unsere Zeit geht. Also diese wirklich Axtschläge, die Donald Trump täglich durch die Welt jagt, die sind ja Strategie. Die sollen jeden Tag auslösen, dass wir aufwachen und denken, boah, jeden Tag irgendwas und wir kommen gar nicht hinterher. Und sanfte Radikalität, und man tendiert ja dazu zu denken, wenn ich hinterherkomme, dann kämpfe ich genauso wild, ja, dann halte ich dagegen. Aber im Dagegenhalten bin ich ja komplett im Feindschema, wenn man überhaupt für einen Freund Feind denken möchte. Aber er setzt meine Agenda und ich spiele sein Spiel. Und dann ist die Mühle. Und jetzt haben wir noch die digitalen Medien und die exerzieren das dann richtig durch. Die polarisieren mit Absicht. Da gibt's einen ganz großartigen Film auf Netflix, The Social Dilemma, von denen, die ausgestiegen sind aus diesem Silicon Valley, weil sie gesehen haben, dass da bürgerkriegsähnliche Zustände produziert werden durch die Art und Weise, wie wir Informationen zugeführt bekommen und wie wir uns dann über diese Informationen oder Desinformationen später streiten. Sanfte Radikalität ist für mich nur die Warnung, vor allem für progressive und linke Bewegungen, dass Wut eben in dieser heutigen Zeit keine emanzipatorische Kraft mehr sein kann für die menschenrechtlichen und wertebasierten Diskurse. Weil man geht nicht mehr, ne, zu einem Fürst, König, was auch immer, und dann heißt jetzt hier Ende der Zustände, sondern wir streiten auf Social Media, wir streiten auf Twitter, wir zahlen mit unserem Streit auf die Broligarchen ein. Jetzt sehen wir, wohin das geführt hat. Und wir zahlen unsere Lebenszeit da ein. Wir tun nicht was Tolles in der Stadt, in der wir leben, mit Menschen, die wir lieben. Wir zahlen auf die ein. Die kapitalisieren Geld mit uns. Sie verkaufen unsere Zeit sozusagen und verdienen damit Geld. Wir werden nicht reicher. Und wir sind gläserne Bürger inzwischen für die. Sie wissen, was sie uns zeigen müssen, um uns zu empören, um uns zu verletzen, um uns zu demokratischen Spielbällen zu machen. Und das ist so für mich, die sanfte Radikalität ist so ein, ja, wie ich würde fast sagen, eine Methode des Ausstiegs aus diesem Kampf, ohne den Kampf zu unterlassen. Also man soll schon weiterhin wirklich hart kämpfen, deswegen auch Radikalität. Also man bleibt ein radikal wertebasierter Humanist, das, was eigentlich unsere Zivilisation ja sein wollte. Aber sagt, ich steige jetzt, gerade weil ich das bin, nicht in dieses Spiel ein. Und schon gar nicht, wenn ich für Menschenrechte kämpfe. Und das heißt auch nicht, dass ich nicht mal sauer sein kann. Und ich finde auch, die Kunst der Beleidigung ist eine hoch unterschätzte, so wie das es schön sich selber loben können, auch eine hoch unterschätzte. Es sind alles hoch unterschätzte Kunstformen, die wir pflegen müssen. Nur wenn es eben banal, brachial, bösartig wird. Da merken wir, dass sich zwischenmenschlich was verändert. Und ich sage immer, ich würde gerne in meiner Sanftheit innerlich bleiben, damit ich draußen gut kämpfen kann, damit ich weiß, wenn ich eine Fechterin wäre, welches Schwert ich jetzt nehme und dass ich weiß, ne, mit was ich dann zurückschlage und nicht einfach in die Reaktion komme. Und das ist, glaube ich, gerade die größte Aufgabe für demokratische Gesellschaften. Und deswegen dieses Buch. Und mich freut es wirklich unglaublich, dass das Buch auch, ich habe den Eindruck, die Menschen in Österreich noch mehr erreicht als in Deutschland. Also in Deutschland habe ich auch 16 Lesungen gemacht und alle waren ausverkauft und es hat viele Menschen berührt. Aber ich habe bei euch das Gefühl, auch wenn du sagst, ihr seid eigentlich schon in der rabiaten Sprachwelt angekommen, dass ihr umgekehrt auch merkt, dass man mit diesem so auch nicht weiterkommt. Also irgendwo muss ja wieder eine positive Bewegung entstehen, die das wieder countern kann. Wir leben ja immer von Bewegung gegen Bewegung und die muss ja aus irgendeiner Aktivität herrühren. Und da habe ich das Gefühl, ist Österreich eigentlich weiter, wenn ich jetzt sozusagen in 10 Jahren wäre und zurückgucke, glaube ich, bei euch müsste jetzt auch schneller dann sich was formieren, was sich dagegen bewegt, wenn ich jetzt einfach auch gucke, was an Resonanz ist für so Thesen und Bedarf bei auch jungen Menschen, die sagen, wie gehe ich anders damit um, wie baue ich eine Gegenwelt, wie baue ich eine Gegenrealität? Und unser Medienfokus ist aber immer bei diesen Blauen, AfD, FPÖ und wir denken, wir bekämpfen sie, indem wir dauernd kritisieren, was die machen. Super. Und alles andere habt ihr schön unsichtbar gemacht und die Welt baut ihr nicht. Ich verstehe schon Klickzahlen und alles. Wir wollen ja keinen, der unseren Podcast hört. Wir reden hier zu dritt. Insofern können wir das ruhig sagen. Aber ja, das Wichtige ist, die Öffentlichkeiten zu schaffen für diese Bewegungen und dieses andere und denen die gleiche Berechtigung, die Gleichberechtigung zu geben, dass die auch was können.
Der Optimismus ist sehr schön. Also man nur gedacht, ich hoffe, dass die Zeit Ihnen das Wünschen noch geholfen hat.
Aber eins weiß ich, wenn man es nicht mal wünscht, hilft es auch nichts. Wenn man nicht mal mehr wünscht, hilft es auch nichts, ja.
Ich muss jetzt noch was nachfragen. Vielleicht habe ich es nur verhört, aber wenn nicht, dann hast du mir gerade ein fantastisches neues Wort beigebracht. Die Broligarchen. Sind das alles so Bros und Oligarchen? Und hast du da jetzt tatsächlich die Broligarchen zusammengezogen? Das habe ich noch nie gehört.
Doch, das habe ich nicht erfunden. Also ich lese ja wahnsinnig viel USA-Sachen und die Broligarchie ist inzwischen fast schon wird bald als eigene Staatsform wahrscheinlich entwickelt werden in den nächsten 10 Jahren, um da mal meinen düsteren Blick zu entwickeln. Den habe ich auch, aber der ist keine Kunst. Ne, den kriegt man serviert. Ich denke immer, wir sind ja auch schöpferische Wesen. Also die Kunst ist, etwas anderes zu schöpfen als nur das, was wir gerade sehen. Und die Broligarchen sehen wir ja. Also ich habe bei der Inauguration von Trump, haben wir ja alle gesehen, wie sie da Reih und Glied dabei standen.
Aber sie durften noch stehen. Sie mussten sich noch nicht riechend nähern. Das kennst
ja,
du.
Das Problem ist, dass diese Staatsform, sehr gut, dass du sagst, sagt ja eigentlich, dass sie der Präsident sind. Deswegen, wer kriecht, ist Trump. Ja, wer kriecht, ist der gewählte Präsident. Er tut, was die wollen.
Ja, also diese ganze. Das ist noch nicht ganz ausgeschnapst, aber natürlich haben die alle ein bisschen.
Ausgeschnapst heißt was? Ausgeschnapst? Ich habe es noch nicht ganz ausgeschnapst. Was heißt ausgeschnapst?
Bitte? Du kennst Ausschnapsen nicht. Nee. Argo, du musst wirklich zu uns kommen. Das hat tatsächlich nichts mit einem Betrinken zu tun, sondern ist das wunderbare österreichische Schnapsen. Ich glaube, was haben die Deutschen als Kartenspiel? Ich hoffe nur Mau-Mau und Schwarzer Peter oder sowas.
Ja. Und das heißt, du hast noch nicht kapiert, oder was heißt das?
Du hast noch nicht ausgespielt, deine ganzen Trümpfe.
Du weißt wahrscheinlich auch nicht, was ein Trumpf ist. Es ist noch nicht geklärt, wer gewinnt.
Okay, dann schnapp's mal. Ja, du meinst, es ist noch nicht ausgeschnapst, ob die Broligarchen oder Trump mächtiger ist, oder?
Ja, weil die ja doch, also ich sehe auch eher, dass es ein Siegeszug des Peter Thiel-Weltbilds werden wird, wo der Staat wegkommt, mit Ausnahme von Polizei und Militär, die das Eigentum der Oligarchen schützen. Aber es gibt ja dann doch auch diese ganzen wütenden nationalistischen und religiösen Strömungen auch und die alle ein bisschen am Trump herumzerren und ebenfalls ihren Einflussteil geltend machen, dass der selbst sich sehr gerne in schockierende Dinge sagen und im Fernsehen sein erschöpft und in der Chance, erstmals in seinem Leben wirklich Milliardär zu werden. Oder mittlerweile ist es wahrscheinlich schon eine Gewissheit. Das glaube ich gerne und dass da intelligentere Menschen mit einem höheren Mehrspeicher und schnellerem Prozessor als er um ihn herum sind, glaube ich auch. Aber ich glaube, dass da, angesichts dessen, wie viel chaotische Prozesse gerade gleichzeitig angestoßen werden, ist, glaube ich, der Ausgang auch für die, die sie anstoßen, unberechenbar. Das ist zwar ein bisschen diese Silicon Valley-Mentalität, Hauptsache wir machen mal was hin, move fast and break things, aber ich glaube, dass da so viele Dinge gleichzeitig passieren, dass was letztlich rauskommen wird, noch nicht geklärt ist. Also ich glaube, aus Sicht derer wäre natürlich die Idee eine stabile, autoritäre Oligarchie, also ein bisschen wie in Moskau, aber schöner möbliert und mit einem etwas glaubwürdigeren Demokratievortäuschung wäre, glaube ich, das Ziel jetzt einmal.
Thomas, du warst die letzte halbe Stunde offenbar nicht online. Das Weiße Haus hat mittlerweile ein Bild veröffentlicht. Long live the King, Donald Trump mit Krone. Die Krönungszeremonie hat darin bestanden, dass er die City-Maut von Manhattan aufgehoben hat. Wie das kompetenzrechtlich geht, bitte lassen wir uns nicht darauf ein. Ich könnte es nicht rasch erklären. Du auch nicht, Jagoda? Nein?
Nee, ich habe gestern tatsächlich einen Ezra Klein gehört mit diesen ganzen Rechtssachen, aber die haben jetzt nicht darüber geredet. Nee,
aber wie gesagt, dieses Krönen auf dem orangen Hahn drauf, das ist jetzt schon eine Qualität, damit hast du auch vorgestern noch nicht rechnen können, oder?
Das ist...
Ich weiß es nicht.
Richtig, ja. Also weil ich sage mal, eine Monarchie, da hätte man sich den ganzen Unabhängigkeitskrieg eigentlich sparen können. Hm.
Ja, aber das also Interessante ist ja, dass es sich ja alles eigentlich guckt wie ein Film. Ne? Das es ist so überzeichnet, es könnte ja auch eine Netflix-Serie sein, wie ein verrückter ehemals Showmaster, den das Weiße Haus übernimmt und das demokratische Staatswesen pervertiert und aushebelt. Es ist ja so hyper drüber.
Ja, ich glaube, im Drehbuch hätte man da vor ein paar Jahren, also vor Trump, hätte man da gesagt, na, das ist unrealistisch.
Jetzt,
aber bitte nimmst die ganz verrückten Sachen raus, weil sonst glaubt niemand irgendwie. Ich muss einen Rest von Glaubwürdigkeit behalten.
Das ist so hyper, dass das
angelegt ist. Ja.
Ja, und die Frage, die gerade so viele beschäftigt, sind ja auch, wo sind die Demokraten? Wo sind die Republikaner mit einem Rückgrat? Also gestern hat sein ehemaliger Vize Pence ja geschrieben, lieber Donald Trump, die Ukraine wurde überfallen und egal wie der Weg zum Frieden geht, er muss gepflastert sein auf der Wahrheit und auf der Wirklichkeit. Und ich meine, heute geht's weiter und sie nennen Zelensky jetzt offiziell der Diktator Zelensky.
Also Zelensky,
Diktator ohne Wahl und jetzt, also es ist ein Campaigning, das immer von Musk geführt wird.
Ja, der
und deshalb auch, und gestern auch in diesem Staatsrechts-Podcast, den ich gehört habe, hat die Frau gesagt, das Verrückte ist ja einfach auch, dass Musk ja keinerlei Legitimation hat, keinerlei Amt und plötzlich diese parapräsidentiale Rolle übernimmt. Ja, also was sagt denn das über Demokratien? Und heute kam ein wirklich trauriger Artikel in der Vanity Fair, dass viele der Republikaner Angst haben, sich zu äußern, weil die schon physisch Angst haben vor diesem Regime und seinen Anhängern. Und
das ist nur vernünftig.
wenn wir alle vernünftig sind. Es
steht einiger Grund dazu, ja.
Ja, aber es ist schon brutal, dass du diese ersten zwei Wochen diese großen Stimmen nicht hörst. Ne? Also selbst die großen, die wir kennen, sind nicht laut. Ne? Auch Kamala Harris als Verliererin gut, aber die ganze Garde der Großen, die wir kennen als Große, ich meine, wer hat neulich gesprochen, das Sexsymbol meiner Teenie-Zeit war der von Pretty Woman, wie hieß er denn?
Richard Gere,
ja, der hat gesprochen auf irgendeiner Golden Globe-Verleihung, wohin Amerika geht. Und solche Menschen sagen jetzt noch was. Aber die politischen, AOC wurde gedroht, also Alexandra Ocasio-Cortez, dass sie ins Gefängnis kommen soll, weil sie eben illegalen Geflüchteten ihre Rechtslage erklärt. Ja. Weil die dürfen ja nicht einfach so deportiert werden, wie er es übrigens auch auf der Seite des...
Musk hat ja auch, ich weiß nicht mehr, welche Zeitung, aber gerade ausrichten lassen, die Redakteure gehören alle in Haft, weil sie nicht die wahre Wahrheit berichten. Also das ist für den Antizensurkönig doch eine interessante Position. Aber ja, dass das alles nicht mehr mit Mitteln der Konsistenz und der irgendwie Integrität erfassbar ist, wissen wir, die Frage ist, aber wie, man kann es ja auch nicht ignorieren. Ja? Es regnet ja wirklich jeden Tag Scheiße und man kann es eigentlich nicht so tun, es jetzt nicht stinken.
Ja, aber das meine ich mit sanfter Radikalität. Du kannst auch nicht die ganze Zeit um die Scheiße rumlaufen. Also du musst irgendwie auch mal sagen, ich muss irgendwo, ne, du kannst auch sagen, wenn wir in deinem radikalen, fäkalen Bild bleiben, ne, dann wird da wirklich jetzt hier so dieser Haufen präsentiert regelmäßig. Und wenn wir uns alle drumherum schauen, fangen wir auch an zu stinken. Das ist ja vielleicht gar kein schlechtes Bild. Das heißt, man muss auch mal sagen, sollen die stinken, aber wir müssen in der Zeit irgendwo gucken, was man retten kann, was man aufbauen kann, welche Mittel wir haben. Also wie bleiben wir in einer auch kalt, im besten Sinne kalt, dass wir nüchtern auf Dinge gucken können. Und das, ich habe auch sehr gern wirklich diesen Ezra Klein Podcast gerade, weil er hat vor wenigen Tagen nochmal auch ein umstrittenes Video gepostet, wo er gesagt hat don't believe him. Weil er immer alle sagte vorher, believe him, er macht genau, was er sagt. Aber er sagt, wir müssen jetzt genau hingucken, weil er will uns ja lahmlegen. Und wir dürfen ihm jeden Scheiß nicht glauben, denn die Nachrichten berichten manchmal Dinge, die er gesagt, dass er sagt, dass er sie getan hat, so wie diese Maut abschaffen. Mhm. Aber morgen kassieren das Gerichte ein und es stimmt gar nicht. Dieses Bild, das der postet, dass er ikonografisch der König ist, das will er ja berichten und er will, dass wir es erzählen und er will, dass wir es denken und er will, dass wir es unbewusst spüren. Das heißt, don't believe him meint nur, streut nicht sein Bild von sich, weil das sickert ein in unsere Körper, in unsere Bewusstsein. Und wir haben aber immer noch ein Rechtssystem. Es gibt noch Institutionen. Nicht alles, was er behauptet, was er tun kann, wird er so tun können. Weil sonst hebelt man ja schon sozusagen von der, das sind ja alles Fiktionen, auf denen wir unsere Staaten bauen. Das ist ja das Verrückte. Wir glauben an die Strukturen, die wir gebaut haben und wir haben sie abgesichert. Aber in dem Moment, wenn die kommen, wie Trump und Musk, die es nicht glauben und versuchen, wieder rückgängig zu machen, diese ganzen Checks and Balances der Demokratien, die wir mit unserer Geisteskraft geschaffen haben, es ist kaputtbar. Und das heißt ganz wichtig, dass wir es nicht reproduzieren, dass wir ihm nicht helfen, dass wir halt nicht sagen, er ist der König, sondern dass wir genau sagen, da stellt er sich dar und wäre gern der König. Er ist aber immer noch Präsident einer Demokratie mit Gerichten und wir werden sehen, was passiert. Das meine ich mit, wie bleiben wir kalt, sachlich und gucken noch in der Ruhe und handeln dann auch, weil man kann noch tun und handeln.
Alles nationalstaatlich völlig korrekt. Transnational betrachtet ist internationales Recht aber natürlich wesentlich fluider. Noch einmal das, was da gesetzt ist an Weltordnung in den einen
oder... Das heißt Satire-Podcast. Jetzt seid ihr hier Politik-Profi, Politiksturz, politische System der internationalen Effizienz aller Organisationen. Hättest mich so eingeladen, hätte ich sofort Nein gesagt. Ich dachte, ich kann ja lachen und Politik reden. Jetzt muss ich hier, aber ich sage, okay, internationale Strukturen, was? Gut, zum Glück habe ich irgendwann noch Politik studiert. Jetzt komme ich irgendwo, werde ich noch irgendwas abrufen, sag.
Ja, ich wollte jetzt nur darauf hinaus, dass RIAD und zuvor die Münchner Sicherheitskonferenz eigentlich nicht wie Jalta waren, sondern eher wie München 1938, weil da über jemanden verhandelt wurde. Die Tschechen sind damals im Hotelzimmer gesessen, durften nicht mit an den Verhandlungstisch im Führerpalast. Hätte ich jetzt alles viel ausführlicher darlegen können, aber danke, dass du mich eingeschränkt hast. Worauf wollte ich hinaus?
Nein, ich wollte dich überhaupt nicht einschränken.
Voll okay.
Ich wollte nur hervorheben, auf was für ein Plateau du uns hier hiebst als preisgekrönter Satire.
Wir folgen dir nur hinterher, meine Liebe.
Jetzt erklär mir das doch mit den internationalen. Das ist hochspannend. Ich fand, ich habe das als Witz und freudvoller Witz, bevor ich wusste, ich muss gleich denken. Das war ein Luft holen.
Nee, du sitzt mit dem Mohammed bin Salam am Tisch, der Journalisten zersägen hat lassen. Am anderen Tischende sitzt Wladimir Putin, dem man namentlich zigtausende Tote mittlerweile zuordnen kann, auf sein eigenes Geheiß hin, gestorben bzw. auch unmittelbar umgebracht. Und dann sitzt da die USA mit am Tisch. Das ist da relativ wurscht, ob die innerstaatlich eine demokratische Struktur haben, wenn sie sich nach in transnationalen Verbindungen mit anderen Leuten einlassen, die eigentlich von Demokratie maximal aus einem Lehrbuch gehört haben, das sie dann ja mittlerweile massiv ablehnen. Und Europa, das noch immer... Und ich finde das gut, möchte jetzt nur einmal betonen, nicht, dass jetzt irgendwie gleich ins falsche Eck gedrängt wird. Europa hat natürlich seine demokratischen Strukturen, sagt er, wir möchten mit darüber verhandeln, was eigentlich mit der Ukraine passiert. Und die können aber eigentlich nur von außen zuschauen, so wie wenn du ein Risikobrettspiel hast und sagst, ja, aber ich habe jetzt keine Truppen mehr und auch keinen Würfel. Ich kann jetzt nur daneben stehen und Saft schlürfen oder ein bisschen was Härteres.
Ich bin dir super dankbar, dass du das sagst und alles machst, weil es haben mir viele Leute geschrieben, so sag mal, bin ich gerade der Einzige, der kapiert, dass wir genau das, diese 38-Konferenz sind, dass wir plötzlich vom Völkerrecht her über Völker hinweg entscheiden lassen und so. Ne? Und das gehört natürlich auch zu dieser Strategie von Trump, dieses völlig klar machen, ich achte keine einzige Regel und ich habe keine einzige Regel zu achten. Und ich glaube, es ist wichtiger denn je, da jetzt nochmal zu gucken, wirklich auch mit Sicherheitsexperten, was geht, was kann er wirklich, wo geht's? Das ist ja, dass wir uns alle fürchten sollen, dass im Grunde die Grenzen verschoben werden können nach Gusto. Ja, also ne, wir haben letztlich keine Rechtsstaatlichkeit mehr, wenn das sich durchsetzt. Und ich bin da auch ratlos, ehrlich gesagt. Und wir haben so viel Kluges alle schon dazu gesagt. Und es hat am Ende doch keiner geglaubt. Aber wenn du jetzt auf Google gehst und Golf von Mexiko googelst, steht in Klammer Golf von Amerika. Und ein paar Wochen später wird da nur noch Golf von Amerika stehen, schätze ich. Das sind schon Zeiten, wo... Deswegen sage ich, gut arbeiten. Also wir müssen gucken, erklären, bei uns bleiben. Diese Angst, das ist ja so ein Angstreflex fast schon, ne, den er da permanent drückt, dem entsagen. Ich höre gerade wirklich nonstop auch gerne US-amerikanische Podcasts und ich gucke, dass es Menschen gibt, wie du jetzt gerade, die sich der Geschichte bewusst sind. Ich glaube, das Größte im Moment ist wirklich die Geschichtsklittung zu verhindern. Also sie wollen eine komplette Geschichtsverdrehung. Und das schon jetzt in der Gegenwart. Aber das wird sich natürlich auch auf die Vergangenheit beziehen. Eins der wichtigsten Ziele dieser Menschen ist die Geschichtsverdrehung, damit sie die Vergangenheit natürlich wieder verdrehen können. Und das wird unsere Aufgabe sein von uns allen, die wir Lust und die haben und auch die unsere Arbeit ist öffentlich, aber alle Demokraten, keine Ahnung, wie wir da. Ja, Thomas, sag doch mal was Kluges, du guckst nur.
Ja, also sicher, die Vergangenheit ändern ist sicher auch wichtig, aber ich glaube, momentan geht es eben darum, eigentlich eine wieder etwas zu etablieren, was früher mal üblich war, so wie sich irgendwann einmal der spanische und der portugiesische König den amerikanischen Kontinent aufgeteilt haben, sitzen jetzt der amerikanische und der russische König und teilen mehr oder weniger die Ukraine auf. Ja? Und der amerikanische König hat es im Guten probiert und gesagt, wenn ihr mir alle eure Bodenschätze gratis abtretet, dann gehen wir noch mal reden. Aber es ist natürlich, es ist ein natürlich auch mutwilliges Zertrampeln aller Übereinkünfte. Und deswegen, ja, das wird, glaube ich, auch uns alle buchstäblich noch angehen, weil wenn wir dann da reden, Europa muss sich auf die Hinterbeine stellen, also wie wahrscheinlich das auch immer ist mit einer überkomplizierten Organisation wie der Europäischen Union. Aber letztlich heißt es Rüstung, letztlich heißt es, meine Kinder werden vielleicht wehrpflichtig sein, wir werden wahnsinnig viel Geld für Rüstung ausgeben müssen, weil du mit Softpower nicht weiterkommst, wenn du zwei Hardpower Gegner in dem Fall dann schon aus, wenn die USA sich so weiterentwickelt. Das betrifft uns alle ganz unmittelbar. Und ich glaube, das sind auch Dinge, über die viel zu wenig gesprochen wird. Was heißt das tatsächlich? Also die meisten sind sich einig, Europa muss jetzt und vielleicht beschleunigt das den Einigungsprozess und so weiter. Wir haben ja schon ein paar russische Agenten in der Union, also wirklich Staaten, die dagegen arbeiten, Ungarn an der Spitze. Wie geht es? Was heißt es? Was kostet das? Was kostet das jeden von uns? Was sind wir bereit zu machen? Darüber, glaube ich, muss man auch reden. Das werden wir nicht jetzt klären. Aber das ist einfach eine Frage, die im Raum steht und um die bisher noch herumgetanzt wird.
Ja, aber du hast mit allem recht. Und trotzdem, du hast vorhin gesagt, ich sei Optimistin. Und das bin ich schon, wenn man die demografischen Zahlen guckt. In Deutschland, glaube ich, sind dann die jungen Menschen oder wie auch immer da 13% oder so. Aber ich glaube, wir dürfen nicht, und das ist wirklich, womit man denen auf den Leim geht, das jetzt schon zur Realität erklären. Wir müssen damit überlegen, so als Spieltheorie, man muss darüber nachdenken, was mache ich im Worst Case. Aber bevor der Worst Case eintritt, muss noch ganz viel Geschichte und Gegenwart stattfinden oder Gegenwart die Geschichte wird. Und ich glaube, da haben die Bürgerinnen und Bürger wirklich noch viel Möglichkeiten zu handeln. Und ich glaube, das ist gerade auch die Gefahr, wenn wir das immer so wie ein Monolith hinstellen und glauben, verlieren wir auch die innere Kraft, irgendwie zu sagen, Moment, aber es ist in der Geschichte war es immer ein Prozess. Ich war auch kürzlich in einer tollen Ausstellung in Berlin im Historischen Museum. Da waren 18 Momente der Geschichte, die komplett anders gelaufen sind, weil an diesem Tag oder in dieser Phase die Bürgerinnen und Bürger da waren, reagiert haben. Ja. Sie sind ein Faktor im Lauf der Geschichte. Ja, also, dass wir das nicht vergessen. Wir sind nicht nur Zuschauer. Wir sind ein Teil der Geschichte. Und dass wir nicht das einfach so erzählen und dann gucken wir es an wie so ein Film und in jedem selber denkt, boah, da rollt gar die Welle und alles, das war's. Ja. Und unsere Kinder sind morgen alle Soldaten und man will gar nichts mehr. Ne? Das ist ja auch für die Kinder. Was bieten wir denen da für eine Gegenwart? Also mir ist es wirklich wichtig und da bin ich Optimistin, dass man nicht, und aber auch rückblickend Optimistin, weil es gibt historisch die Beweise, dass die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger, die Zivilgesellschaft, die sind Teil des Laufs der Geschichte. Und selbst bei den Königen waren sie es. Und selbst wenn jetzt manche meinen, sie können wieder Könige werden, können sie nicht die Kraft ausschalten, die diese Faktoren, wenn wir uns so nüchtern nennen wollen, ich sage nüchtern, die Menschen sind. Die sind da und die Zivilgesellschaft und die Bürgerinnen. Und darum ist es mir auch wichtig, bei Gesprächen und Rhetoriken und egal was wir machen, auch immer daran zu denken, dass wir uns selber nicht erschlagen, indem wir eigentlich nur alle kleine Propagandaminister von dem sind, was Trump morgens auf Instagram gesetzt hat und auf Twitter. So war es schon beim letzten Mal. Ja, wir haben vielleicht auch noch eine eigene Wirklichkeit, die wir bauen.
Ich fand das so einen ansteckenden Optimismus, das lassen wir jetzt Also Optimismus, einen durch klug durch die Wirklichkeit gebrochenen, aber doch Optimismus. Ich glaube, das ist ein
Ich darf meine Medizin trinken. Ich schreibe jetzt schon oft freiwillig selber, ich sehe das so und schreibe drunter, ich weiß, ich bete. Ich bin mir bewusst, dass ich die Götter rufe.
Jagger hat es angesprochen und der Thomas auch, wir müssen an unsere Kinder denken. Deswegen denke ich jetzt an mein inneres Kind, das damals mit 12 Jahren wirklich am Boden zerstört war, als, wie hat der Kerl geheißen, Kurt Cobain verstorben ist. Und jetzt gibt es aber tatsächlich auch für mich als Spät- und Nachgeborener noch die Chance, dass ich vielleicht Nirvana live erleben werde. Post Malone soll den Gesang übernehmen, hat das schon jetzt mal bei 50 Jahre Saturday Night Live gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich habe es euch geschickt, den Ausschnitt aus Metal Hammer. Habe übrigens seit die 18 oder 19 wurde nicht mehr gewusst, dass es den Metal Hammer noch immer gibt. Hat mich sehr gefreut, dass es die Publikation tatsächlich noch irgendwie ins digitale Zeitalter geschafft hat. Wart ihr da auch mit so viel Begeisterung dabei? Und vor allem habt ihr Chris Novoselic gesehen mit diesem schönen Polunder, so wirklich ein Altherrentyp, der da nochmal den Bass richtig reinknallt.
Ja, es war schon anrührend, fand ich.
Anrührend nur?
Naja, wir haben mich vielleicht aber zu sehr auf die Details verlassen. Ich fand dann, dass doch der Kurt Cobain war auch vom Stimmcharisma, also war schon so ein Ausnahmeschreihals. Also da kommt Post Malone nicht ganz mit. Aber es war sehr achtbar, fand ich. Ja, und der Polunder war cool.
Ja, Thomas, komm, schwärm du doch. Ich glaube, du liebst am meisten. Also ich glaube, du liebst am meisten. Komm, sag nochmal, was liebst du so?
Nein, ich überlege mir, also ich habe mir damals tatsächlich überlegt, ob ich mir auch die Haare, ich hatte sie damals lang irgendwie blond, hätte färben dürfen. Meine Mama hat das nicht ganz super gefunden, weil mit meinen weichen Gesichtszügen wäre ich dann irgendwie überhaupt nicht maskulin durchgegangen mit so 12 Jahren. Das ist ja auch etwas, worum du ringst jetzt als junger Bub natürlich. Jetzt bin ich so alt, dass die Haare nicht mehr blond gefärbt werden müssen, sondern ich lasse einfach die grauen Haare auswachsen. Das heißt, ich kriege sie auch da irgendwie in die Liga rein. Mir würde wirklich tatsächlich freuen, das nochmal zu erleben. Hast du denn eine andere Band, die du wieder lieber live gerne erleben würdest und die jetzt vielleicht auch schon, sagen wir jetzt mal so, 6 Feet Under spielen?
Also ob ich jemanden erleben will. Ja, ich bin so schlecht, wenn man mich was fragt konkret. Ich hasse das immer sehr, weil mir kommt dann...
Die Beatles haben gerade einen Grammy gewonnen übrigens.
Die Beatles.
Mit einem fetten Segel.
Die Beatles. Ja, wahrscheinlich würde ich dann tatsächlich so alte Ex-U-Bands sehen wollen. Ja, weil so die Bands meiner Kindheit, diese Rockstars, Kroatien, Jugo damals halt natürlich.
Ja?
Das, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber ich habe so diese 80er Jahre... Ex-U-Alben, die liebe ich. Und das waren halt alles so Rockeri, wie wir so gern sagen.
Ja, ich
war da neulich auf einem Konzert da zum Beispiel, vor 2 Sommern. Und da bin ich fast heulend raus und beleidigt, weil der halt Konzerte macht, aber einfach gar keine Stimme mehr hat. Ja. Und da habe ich gedacht, der könnte uns jetzt schon auch mit der Fantasie lassen. Weil ich liebe, wenn wie heißt der Rolling Stones, Mick Jagger, ne, wenn der da, der tanzt ja mit 80, der hat auch die Kraft und hat irgendwie auch noch die Stimme. Aber mein Konzert in Kroatien, der hatte wirklich gar keine Stimme mehr. Und dann war ich so traurig, über dass es nicht mehr da ist. Ja, es gibt schon Bands. Aber ich hatte eher bei Kurt Cobain, muss ich euch nur erzählen, ich hatte immer, als er starb, Schiss, dass ich dann vielleicht, apropos Größenwahn als Kind, ihr habt gesagt, wenn man mit 27 nicht stirbt, dann ist man kein Genie. Ja, also ich war dann sozusagen, mit 27 war ich dann so, okay, gut, ich bin nur normal begabt. Und das ist eine Erlösung. Erstens darf ich länger leben und zweitens muss ich nicht so dramatisch sterben. Weil Amy Winehouse und es starben ja so viele, ne, in diesem Kurt Cobain-Alter.
Ja, klappt.
Ja, ich hatte mal ein Interview mit Adam Green, der war gerade so am wirklichen hohen Punkt seiner Karriere. Jessica Simpson, Where Is Your Love Gone? Das ist eins von den ganz Bekannten, das man kennt. Und der war 26 und hat wirklich massiv gesoffen, Drogen genommen, alles. Und ich habe das Interview begonnen mit, und wie geht's Ihnen im letzten Jahr Ihres Lebens? Es hat dann eine halbe Stunde gedauert, bis ihn der Manager überredet hat, dass wir das Interview vielleicht doch wieder weiterführen könnten. Also dieser Club 27 ist dann doch eher, ja, sagen wir mal, was Toxisches.
Ja, das seiner Karriere, wenn ich das richtig verfolgt habe.
Was war mit der Karriere?
Es war dann eher das letzte Jahr seiner Karriere als das letzte Jahr seines Lebens, wenn ich es richtig verfolgt habe. Zumindest habe ich sehr lange, also du bist der Erste, den ich seit langer Zeit den Namen Adam Green wieder aussprechen höre.
Habe ich auch gerade gedacht, gell? Und was ich mit dem verbinde, hat man im Interview gesagt, dass er irgendwie so... Ich glaube, irgendwas mit 25, dass er so nerdig sei, weil er mit in dem Alter irgendwie nur auf 25 Quadratmeter lebte. Und ich war damals in der Studiestadt Heidelberg und wir lebten alle eher auf 12. Und wir haben da so, wie sind wir denn so? Oder gar 6 habe ich gelebt. Aber gut, wir waren auch nicht so reich. Aber jetzt, wo du sagst, jetzt fällt es mir ein. Ich bin ja schlechte Abfrage, je mehr du redest. Patti Smith hätte ich immer gern gesehen. Die lebt zwar noch, aber die
ist viel in Wien. Also wenn du jetzt auch mehr in Wien bist, dann...
Also komme ich zu euch und dann zu Patti.
Ja, und ja. Also die wurde sogar von Bundespräsident Alexander Van der Bellen geehrt. Und man, das war ja damals immer die große Auseinandersetzung, entweder Norbert Hofer, der FPÖ-Kandidat, wird Bundespräsident, oder Patti Smith eben. Und als dann Van der Bellen, nicht Patti Smith,
die wurde Patti Smith war nicht mehr Bundespräsidentin sofort.
Wäre schräg. Aber Van der Bellen ist es geworden, Patti Smith ist gekommen und dann hat man darüber auch sinnieren können, wer wäre denn anstelle von Patti Smith bei diesem Konzert gestanden, wenn Norbert Hofer der Präsident gewesen wäre. Habe ich genug Konjunktive eingezogen, dass ihr euch die Frage vermitteln habt können?
Wunderbar.
Ja.
Aber Jugo-Rockband wäre es bei Norbert Hofer
geworden. Jugo-Rockband wäre es, glaube ich, nicht. Heino?
Heino wäre eine Option, oder?
Heino. Und wer auch auf Tour geht wieder, ist Alanis Morissette. Und da wäre ich auch gern früher gewesen. So. Also, was kann, weil, ja, ich finde ihr erstes Album halt nach wie vor eins der besten, die meine Teenie- und Frau-Wert-Jahre begleitet haben. Yep. Jagged Little Pill hieß
ja.
Nächsten Podcast machen wir von irgendeinem so einem Ü40-Festival.
Ü40, Alanis Morissette. Ja.
Ich könnte jetzt natürlich angeben und sagen, ich habe übrigens Alanis Morissette-Karten für dieses Jahr.
Wirklich? Ja. Wo? In Wien?
Irgendwo da hinten über die Grenze in Italien. Ich weiß jetzt nicht, ob Villa Manin oder...
Habe ich gesehen. Ich habe überlegt, ob ich nach Polen gehe, sie zu sehen. Sie ist in Warschau. Weil ich wollte eben nicht dieses irritierende Erlebnis haben, was du gerade gesagt hast, dass ich in einem Konzert bin mit allen, die ihre Jugend nachtrauern und die mir irgendwie vertraut sind. Da habe ich gesagt, in Polen wäre es vielleicht irgendwie so befremdend oder so, keine Ahnung, wäre es irgendwie so anders, dass ich dann irgendwie so in die Fiktion gehe. Aber ich liebte sie sehr, sagen wir so, damals bis heute.
Ich war mal bei Paul McCartney, da haben sehr viele Leute ihrer Jugend nachgetrauert, deswegen hat er einen sehr großen Rollstuhlbereich gehabt.
Okay, genau das meine ich, weil ich war auch bei Bob Dylan und da habe ich ganz lange davon geträumt und entweder war er an dem Tag frustriert, weil er war in Stuttgart, ja, und ich weiß auch nicht, ob ich als Bob Dylan in seinem Alter in Stuttgart auftreten wollen würde und irgendwie war er die ganze Zeit nur genervt von sich, vom Klavier, von man weiß es nicht und aber ich mochte auch diese Genervtheit, es war nicht so, aber es hat mich nicht so, ich hatte gedacht, es wird sich so mein Leben lang so eins der Momente, die dann vor dem inneren Auge an dir vorüberziehen, wenn du bald stirbst. Aber es blieb mir gar nicht so und das fand ich so traurig, dass Bob Dylan so ein Mittel.
Bob Dylan hat dich persönlich enttäuscht, sagen wir es offen.
Schon, ja. Ja,
ich glaube, das wird dein Episodentitel.
Bob Dylan hat mich höchstpersönlich enttäuscht. Ja. Genau. Thomas, von dir wissen wir jetzt aber keine Band. Du hast dich jetzt gut rausgeschwiegen, rausgelächelt.
Achso, nein, ich hab tatsächlich relativ viele von denen, die ich mag, gesehen. Ich habe Bowie noch live gesehen. Ich hab sogar Cab Calloway live gesehen.
Cab Calloway,
der 80 war.
Der war auch legendär in den Blues Brothers Filmen für alle
jene, die es... Genau, eigentlich eine Ikone der 30er Jahre bereits. Ja. Andres Tom Waits habe ich nicht gesehen, ärgert mich sehr. Den würde ich gerne. Ja, Tom Waits, ja. Aber ich glaube, der tritt auch nicht mehr auf. Ich glaube, der dengelt gerne in seinem Hof an alten Maschinen herum und lässt sich nur ungern durch musikalische Betätigung davon ablenken mittlerweile.
Ja, den hätte ich auch gern gesehen. Den spiele ich übrigens jeden Sommer in Kroatien, weil wenn es wirklich warm nachts ist und so ab 1 Uhr nachts in der Riviera spiele ich immer Tom Waits in meiner Nostalgie. Also ich tue so, als wäre ich Tom Waits.
Ach so.
Ich singe Tom Waits Lieder. Ich liebe diese The Piano Has Been Drinking. The Piano
Sounds Like This. Yeah.
Genau, komm, mach das mal. Das musst du jetzt am Ende machen. Ich bin immer, wenn es dann so ab 1 und nachts sind, und dann ich hasse ja, dass man dann, ich liebe es ja auch, aber man muss sich ja geschlagen geben dann vom Alkohol irgendwann oder man muss auf ihn verzichten. Also es ist ja so ein Zweikampf,
den nur er gewinnen kann.
Und dann habe ich immer dieses The Piano Has Been Drinking, Not Me. Das finde ich so unfassbar großartig, dieses Lied. Und das fange ich dann gerne an zu singen. Das kannst du jetzt ja machen. Du kannst dir ein bisschen
Ich liebe die Passage.
watching skating across an acre of linoleum. I know what I can do. I'm in total control.
Yep, the piano has been drinking.
Not me.
Yes!
Bob Dylan hat dich enttäuscht, Thomas Maurer hat es keinesfalls gemacht.
Das stimmt.
Und mit dieser wunderbaren positiven Aussicht beschließen wir eine Episode, von der ich nicht genau weiß, ob sie so gelaufen ist, wie wir sie geplant haben. Wir drei hatten jedenfalls ganz großen Spaß, die zuhörenden Personen vielleicht auch. Falls Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben und nicht nur das von Thomas Maurer und von Thomas mir Gesagte, sondern vor allem das von Jagoda Marinic Gesagte, hören Sie mal bei ihr rein. Freiheit Deluxe, du hast gerade eine neue Episode in Wien aufgezeichnet. Wer war denn da eigentlich mit dabei?
Nee, die waren nicht in Wien aufgezeichnet. Ach so. Wie kommt ihr denn da drauf?
Ja, irgendwie habe ich unsere E-Mails falsch gelesen. Offenbar habe ich gedacht, du zeichnest die in Wien Freiheit auf.
Ich habe aufgezeichnet, aber aus Wien mit Deutschland.
Oh.
Und es ist witzigerweise jemand, der viel in Wien ist, Caroline Peters.
Oh, ja. Cool.
Ja, ich hätte sie eigentlich gerne da auch getroffen, aber sie war dann parallel in der Berlinale und dann war es paradox, weil ich war in Wien und nahm von Wien aus mit ihr in Berlin auf. Aber es war schön.
Genau. Die Folge gibt es demnächst zu hören, Jagoda Marinic. Freiheit Deluxe, beziehungsweise falls Sie auch von der wunderbaren Frau, die Sie jetzt hören durften, was lesen möchten, ich stelle Ihnen den Link zur sanften Radikalität natürlich auch in die Shownotes rein. Absolut lesenswert, kaufenswert. Sie können es natürlich auch in einer Bücherei ausborgen. Wir haben heute viel über die Linke gesprochen. Ich finde auch das Angebot der österreichischen Bibliotheken der Arbeit, da kann man, sollte man auch da einmal publizieren und bekannt machen. Da kann man auch zu einem sehr günstigen Preis Bücher sehr, sehr kostengünstig, nenne ich es jetzt einmal, ausborgen.
Dann möchte ich mich bedanken bei den wunderbaren Männern. Das darf hoffentlich noch on air bleiben mit dem preisgekrönten Podcast in der kleinen Zeitung.
Schöner hätten wir es nicht sagen können.
Genau. Deswegen sagen wir jetzt gar nichts mehr, sondern wir lassen uns fachkundigst verabschieden und sind in der nächsten Woche wieder für Sie da. Vielleicht besprechen wir dann noch das eine oder andere aus der deutschen Wahl. Ich glaube, es wird ja dann doch noch vielleicht ein bisschen was nachhallen.